darf Sie begrüßen am Anfang unseres Gottesdienstes, aber auch wir kommen nicht in unserem Namen zusammen, sondern im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Er spricht, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Wir wollen miteinander vom Lied 349 die ersten drei Verse singen, Morgenglanz der Ewigkeit, 349. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns, dass du die Macht hast im Himmel und auf Erden und dass du in diesem Amt eingesetzt bist seit deiner Himmelfahrt und dass es nichts mehr gibt, was dir im Wege stehen kann. Wir bitten dich heute Morgen, sei du unser Herr und übernimm du in unserem Leben die ganze Führung. Wir danken dir jetzt für die Stille dieses Gottesdienstes, aber lass du uns deine Stimme vernehmen und mach du sie so hörbar bei uns, dass alles weggeräumt wird, was dir im Wege steht, dass Schuld erkannt wird und vergeben und dass Böses gerichtet wird und dass wir bei dir Frieden und Freude finden. Dein Heiliger Geist kann uns von Grund auf verändern und erneuern. Und wir bitten dich, lass das heute an uns und unter uns geschehen. Du hörst auch all das, was jeder für sich dir jetzt in der Stille sagt. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Amen. Heute ist wieder Familie Lautenschlager unter uns und sie haben ihre Flöten mitgebracht. Sie werden nun musizieren. Ich lese aus dem Lobgesang der Hanna, 1. Samuel 2. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan, wie doch meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. soll niemand sagen, warum steht hier von Feinden da. Sie wissen, wie die Hanna unter einem Spott litt und wie sie unter der Kritik ihrer Nebenfrau schier zerbrochen ist. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lassen. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Aber die ohne Gott leben, sollen zunichte werden in Finsternis, denn viel Macht hilft doch niemand. Wir hören noch einmal unser Flötenquintett. Jesus Christus herrscht als König. Wir singen von diesem Lied 96 die Verse 5, 6 und 7. 96, 5 bis 7. Die drüben im Gemeindehaus bei der Übertragung, was auch manchmal etwas eng hergeht, die unter uns stehen, die kann man beglückwünschen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich finde immer, stehen im Gottesdienst ist viel angenehmer als das Sitzen. Hoffentlich wird es Ihnen nicht zu lang. Sonst sagen Sie jemand was, wenn Sie ein körperliches Gebrechen haben. Dann nimmt sicher jemand in Ihrer Nähe gern drauf Rücksicht. Aber sonst ist es gar nicht schlecht, wenn jemand steht. Wir haben heute als Predigtext 1. Mose 11. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Sinear und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erzharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, und das ist nun eine Wortdeutung, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Länder Sprache, und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Und nun kann ich hier nicht aufhören, sondern ich muss ihr einen biblischen Zusammenhang einbringen. Erlauben Sie mir, dass ich den Predigtext dieses Sonntags erweitere mit Versen, die nach einem Geschlechtsregister kommen. Denn das hängt jetzt zusammen. Und nur so kriegen wir den richtigen Blick. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Herr, lass uns nicht in deinem Fluch stehen, sondern unter deinem Segen. Amen. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wir stecken ja gerade mitten in großen Festen drin. Das ist manchen noch gar nicht richtig bewusst geworden. Am letzten Donnerstag das große Fest der Himmelfahrt Jesu. Ihm ist alle Gewalt übertragen im Himmel und auf Erden. Und es gibt überhaupt nichts, was ihm mehr im Wege stehen kann. Und wir gehen auf das Pfingstfest zu am nächsten Sonntag, wo wir uns freuen, dass der Herr sein Königreich auf Erden anfängt zu bauen. Und wie mächtig wirkt er. Er bringt das fertig durch seinen Geist, dass das schlichte und einfache Wort, das seine Boten in dieser Welt sprechen, eine vielfache Wirkung hat. Und dass Tausende von Menschen auf einmal zum Glauben kommen. Ja, nun, wie ist das denn? Da müssten wir ja eigentlich Leute sein, die von dieser Festesfreude richtig angesteckt sind. Und jeder von uns müsste erzählen können, wie das bei uns sich wiederholt, dass wir sagen, ja, ja, das erleben wir ja. Und wir gehen mutig in die kommende Woche hinein. Wir wissen um diesen regierenden Jesus Christus, dem alle Gewalt übertragen ist. Und wir wissen, dass Gottes Geist ohne Unterlass in unserem Leben tätig sein wird. Aber wenn Sie Christen fragen oder wenn wir uns jetzt selbstkritisch einmal fragen, dann kommt etwas ganz anderes zum Vorschein. Wir haben oft diese Freude, ja, diese Gewissheit, diese Zuversicht nicht. Warum nicht? Sagen Christen oft, es ist alles viel komplizierter. Wenn ich in meinem Beruf ein Zeugnis sein will für meinen Herrn, das gelingt mir nicht. Oder in meiner Familie tauchen so viele Probleme auf. Ich sehe die großen Schwierigkeiten. Ich sehe, wie ich das selber nicht richtig verwirklichen kann. Oder ich sehe mich nicht richtig ausgebildet für diesen Dienst. Die Schwierigkeiten sind aber gar nicht das Besondere, wie wenn damals am ersten Pfingsttage keine Schwierigkeiten gewesen wären. Es waren viel mehr als die, die bei uns sich heute auftun. Der Unterschied lag doch darin, dass diese Leute erkannt hatten, worin sie stark sind. Und sie hatten eine Glaubensverbindung mit ihrem Herrn Jesus Christus. Und wenn ich heute Morgen ein Thema formulieren will für meine Predigt, dann kann das nur so heißen, wo wir schwach und wo wir stark sind. Wo wir schwach und wo wir stark sind. Mein erster Punkt, der falsche und der richtige Neuanfang. Am 26. März 1899 hat der Archäologe Kuldewey dort bei den Trümmerresten von Babel seinen Spaten angesetzt. Und schon 14 Tage später hat er eine solche Fülle von Ruinenresten gefunden, dass er begeisterte Briefe schrieb. Er hat 15 Jahre mit über 200 Arbeitern an dieser großen Stätte alter Vergangenheit gegraben und viel ans Licht gebracht. Und schon nach kurzer Zeit entdeckte er, dass er der größten Stadt, die es je gab, als ummauerte Stadt auf der Spur war. Die Mauern dieser Stadt Babel waren so riesenhaft, dass oben auf der Höhe der Mauer vierspännige Pferdewagen sich begegnen konnten, die oben auf der Mauer gefahren sind. Das ist nur ein kleiner Ausdruck für diese gigantischen Ausmaße dieser Stadt. Die Archäologen sprechen von der größten Stadt überhaupt, die wir je kennen als ummauerte Stadt. Es war ein gewaltiger Anblick, Stadt und Turm. Die Ziegel dieser Stadt waren tiefblau glasiert und dieser Archäologe Koldewey hat ausgerechnet, dass dieser Turm etwa aus 85 Millionen Ziegeln bestand. Ich habe ein wenig Sorge bei der Predigt an dieser Stelle. Wir kennen diesen Turmbau zu Babel viel zu gut. Und wir machen es uns als Christen dann so leicht, dass wir sagen, seht, das ist die menschliche Überheblichkeit. Der Mensch, der die Technik benutzt und meint, er könne mit der Technik die Welt verändern und der mit seinem Größenwahn alles verändert. Dabei pfeifen es heute die Spatzen von den Dächern. Das erzählt ihnen jede Bürgerinitiative, dass die Menschen dieser Welt schon lang das Vertrauen in den technischen Fortschritt verloren haben. Ist denn das die ganze Botschaft des Turmbaus zu Babel? Sie müssen tiefer sehen und Sie werden den Gehalt der biblischen Aussagen erst erkennen, wenn Sie tief eindringen in biblische Zusammenhänge. Und dann fällt auf, dass ganz am Ende der Bibel, ganz am Ende des Neuen Testaments, das Wort Babel noch einmal vorkommt. Ausgerechnet dort, wo Johannes in der großen Schau, die ihm geschenkt wird, in die Zukunft der Welt hineinsieht und er den Weg der Christen schon in Bildern veranschaulicht bekommt, da sieht er nicht nur die leidende Christenschar, die den Martyriumsweg hinter Jesus geht, sondern er sieht eine große Weltmacht dastehen und an der Stirn gleichsam wie eine Person steht sie vor ihm, steht das Bekenntnis drauf, das große Babylon. Und so haben Christen aller Generationen in dieser Offenbarungsschau des Johannes erkannt, mit Babel ist nicht nur eine Weltmacht gemeint, sondern mit Babel ist ein frommes Denken mit gemeint. Denn das, was in der Offenbarung vor uns steht, das hat nicht nur weltmächtige Züge, sondern das ist gleichzeitig das Bild einer frommen Weltmacht, einer verchristlichten Weltmacht. Erlauben Sie mir deshalb, dass ich heute Ihnen kein Wort über die moderne Technik sage und dass wir es uns gar nicht so leicht machen, jetzt mit Fingern zu zeigen und sagen, da sind die Ingenieure. Das können die leicht sagen, die viel zu unbegabt sind, um Großes in der Welt zu produzieren. Die können leicht sich über die Technik erregen, als ob die Technik das Böse wäre. Ich sehe in meiner Bibel vielmehr eine Freude an dem Können des Menschen, der seinen Verstand gebraucht und der in dieser Welt schöpferisch tätig ist. Etwas ganz anderes zeigt uns diese Turmbaugeschichte. Dieser Turm war gekrönt von einem Tempel zu Ehren Marduks. Und wir wissen es aus diesen von den Geschichtsschreiberberichten, wie das ein Anblick ohnegleichen war, wenn die breiten Priesterprozessionen die hohen Treppen hinaufgewandert sind. Und oben war diese goldenen Tempelheiligtümer. Und dort oben brachten sie Gott ihre Opfer dar. Das war die Erfüllung aller menschlichen Sehnsuchtsträume. Wir wollen für Gott etwas Großes machen, etwas Schönes und etwas Neues. Damals haben die Babylonier gemerkt, dass in unserer Welt alles zerbricht und alles zerfällt. Dass es in dieser Welt nichts Gemeinsames gibt, nichts Zusammenhängendes. Dort sind lauter Einzelpersönlichkeiten, dort sind lauter Individuen, dort sind Gruppeninteressen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und dann kommt noch einmal dieser ganz große Wille, lasst uns doch etwas Gemeinsames bauen und schaffen. Und die Bibel warnt uns, dass dies eine fromme Versuchung werden kann. Lasst uns doch etwas Großes, Gemeinsames für Gott bauen und schaffen. Für Gott. Und noch einmal alle Menschen zusammenbringen in dieser großen Aufgabe. Ist das nicht fromm? Ob wir es begreifen können. Hier setzt Gott an und streicht durch. Und wenn wir heute darunter leiden, dass die Christen zerfallen in lauter kleine Gruppen, Konfessionen, Kirchen, Bekenntnisse, dann müssen wir wissen, dass das nicht bloß Menschenschicksal war, sondern Gott hat die Herrlichkeit der Kirchentümer dieser Welt durchgestrichen und zerstört, so wie er den Turmbau von Babel zerstört hat. Selbst das fromme Mühen der Menschen ist auseinandergebrochen. Und wenn wir vor den Konfessionsgrenzen heute stehen und vor den verschiedenen Kirchen unserer Welt, dann wollen wir dies tun als solche, die hier wach werden und etwas wissen davon, dass uns Gott nicht erlaubt, dieses Große aufzurichten, dieses Machtvolle, das in den Augen der Welt imponiert und Eindruck schinden muss. Und dann fragen sie und sagen, ja, was ist denn dann? Streicht Gott nur durch? Nein, Gott sagt so nicht. Es gibt viele große Neuanfänge und ich weiß, wie oft das uns im Leben als Versuchung kommt. Ich will noch einmal mit meinem Leben Gott dienen. Ich will noch einmal mit meinem Leben. Gott streicht durch. Du willst etwas Großes auf die Füße stellen. Ich habe dich nicht gerufen. Und so manche Aktion verpufft im leeren Raum. Der falsche und richtige Neuanfang. Wo ist der richtige Neuanfang? Da steht ein schlichter Beduine in der Wüste. Und Gott sagt zu ihm, löse dich aus deiner Familie, aus deinem Vaterland, aus deiner Heimat und geh dorthin, wo ich dich führe. Und es gibt nur eine Geschichte, die Gott segnen kann. Das ist, dass er einzelne Menschen loslöst und sie gebraucht als seine Zeugen in dieser Welt. Der richtige Anfang geschieht da, wo Gott Menschen ruft bei ihrem Namen und sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und die große Geschichte Gottes läuft nicht da, wo man meint, man könne die Welt mit religiöser Christlichkeit einpacken und einseifen, sondern wo sein Ruf an die Herzen von Menschen kommt. Und wenn wir das weiterverfolgen durch die Bibel durch, da war ein junger Mann, der im Tempel Dienst tat. Und er eines Nachts aufwacht und hört, dass Gott ihn ruft, Samuel. Und dann springt er vor sein Bett. Herr, rede, dein Knecht hört. Wir wissen von einem anderen jungen Mann, der nur damals in einem Tempelgottesdienst dabei war und gar nicht rechnet, dass etwas Großes geschieht. Und auf einmal versteht er, dass Gott ruft, wer will mein Bote sein? Und dieser junge Mann sagt, ich kann doch gar nicht Gott dienen, ich bin unreiner Lippen. Und dann nimmt ihn Gott in Dienst und sagt, ich mach dich rein, aber sei mein Bote. Jesaja, der gerufen wird in den Dienst. Der falsche und der richtige Neuanfang ist, dass Gott Menschen in seinen Dienst ruft und dass er jeden Traum uns zerstört, wo wir meinen, dass irgendwie anders Gemeinde Gottes gebaut werden könnte, als durch den Ruf an Einzelne, durch eine Glaubensentscheidung von Menschen, die sich Gott zu eigen geben. Und wenn Gott heute Sie ruft in diesem Gottesdienst, wenn Sie das heute begreifen, er ruft mich. Ich kann nicht in einer Kirche sitzen und meinen, irgendwie werde ich in der großen Zahl mitgeschwemmt, wie ein Treibholz im Fluss mitgezogen wird, sondern Gott ruft mich und er fragt mich nach meiner Stellung zu ihm. Wie er den Abraham gerufen hat, dort war der Neuanfang, den Gott setzt. Das Zweite, die falsche und die richtige Selbsteinschätzung. Es war eine Riesenbaustelle in Babel, was da gebaut wurde. Wir haben archäologisch diesen ersten Turm nicht mehr ausgegraben. Das, was die Archäologen gefunden haben, waren die später wieder aufgerichteten Türme. Aber wir wissen, als Alexander der Große den späteren Turm von Babel zerstörte, hat er lange Zeit, so erzählt es der Geschichtsschreiber Strabo, mit 600.000 Lohnarbeitern nur den Schutt wegräumen lassen, der von diesem Turm übrig blieb. Es muss ein gewaltiges Bauwerk gewesen sein. Und nun machen wir aufgeklärten Zeitgenossen es uns sehr leicht und sagen, nun ja, die damaligen Leute waren ein bisschen primitiv, so ein bisschen bekloppt. Die haben sich das so vorgestellt, als ob man zu Gott hochklettern könnte, wie die Hennen auf der Hühnersteige. Und wenn man nur einen Turm macht, dann sei man im Himmel näher. Und die hatten ja so ein primitives Verständnis, dass da oben Gott sitzt. Eine größere Verkennung der Menschen der damaligen Zeit kann es gar nicht geben. Was die Archäologen zutage gefördert haben, zeugt von großer Weisheit dieser damaligen Menschen. Und es steht nirgendwo da, dass die meinten, sie könnten auf der Stiege zu Gott hochklettern. Wir haben die Inschrift Nebukadnezars gefunden, eines Nachfolgers dieser Babylonier, der gerade von diesem Turm, den sie nachher wieder errichteten, schrieb: Wir wollen die Spitze auf diesen Turm aufsetzen, damit er mit dem Himmel wetteifere. Was ist ein Wetteifern? Wir wollen Konkurrenz machen mit Gott. Und dann stoßen sie an genau den gleichen Punkt, der heute bewegt. Ich will mit Gott wetteifern. Es gibt keinen Menschen, der nicht in seinem Leben zu diesem Zweikampf schon einmal angetreten ist. Ich will einmal selber in meinem Leben bestimmen. Ich lasse mich von Gott nicht mehr bevormunden. Und ich will auch zeigen, dass ich wohl was Gutes und was Schönes und was Rechtes schaffen kann. Diese Babylonier wollten ja gar nichts Negatives. Sie wollten etwas Bleibendes, etwas Gutes errichten. Sie wollten ein Zeichen setzen in der Welt. Und wenn man die vorhergehende Geschichte noch einmal betrachtet, dann sind sie ja mitdeprimiert unter dem Ablauf der Weltgeschichte, der geprägt ist vom Mord Kains an seinem Bruder Abel, von der Sintflut, wo Gott sein Zorngericht über die Welt schickt. Ist es nicht an der Zeit, dass der Mensch einmal auf den Plan tritt, nachdem alle bösen Mächte der Welt zeigen, was sie können, dass die gutgesinnten Menschen zusammenstehen und ein Zeichen aufrichten des Guten, des religiösen Eifers und der Frömmigkeit? Und ausgerechnet das streicht Gott durch. Es ist wie ein großes Rufen dieser Menschen damals: Wir sind doch besser als unser Ruf. Wir Menschen sind nicht so schlecht, wir sind ein gutes, ein prächtiges Geschlecht. Lasst uns doch Taten tun. Und das misslingt. Die Tragik eines jeden Menschenlebens ist, dass dies nie gelingt. Wenn uns die Älteren noch einmal erzählen aus der verhängnisvollen Geschichte des Dritten Reiches, sagen sie immer: Wir wollten ja das Richtige, aber wir wurden missbraucht. Und genau das Gleiche könnte ich von jedem Leben und von meinem eigenen Leben sagen, da wo wir ohne Gott leben wollten. Wir wollten ja das Rechte. Und am Ende sitzt man da und versteht sein Leben nicht mehr, warum das eigentlich so ausgehen musste. Wir wollten doch was Schönes und was Großes und dann ist alles auseinandergebrochen. Wenn Menschen einem begegnen, sagen: Wir wollten doch eine schöne Ehe führen, alles zerbrochen. Wir wollten doch mit unseren Kindern harmonisch leben, alles zerbrochen. Dass Gott dort, wo der falsche Anfang ist, durchstreicht. Und man erschrickt, dass Gott der ist, der zerstört. Ist Gott denn der, der in der Welt alle positiven Ansätze durchstreicht, der Miesmacher? Der Feind von uns wird? Ja, weil er dort, wo nichts werden kann, zeitig Zeichen setzt. Und wenn er uns aus den Fingern schlägt, unser heiliger Gott, so aus den Fingern schlägt, dass es uns wehtut und dass uns Dinge im Leben zerbrechen, dann sollen wir aufwachen und fragen: Was können wir denn überhaupt? Vielleicht wachen wir eines Tages wieder auf aus den heutigen großen Schicksalsschlägen, die Menschen erleben in ihrem persönlichen Zusammenleben, dass wir wieder begreifen, was es heißt, wenn zwei junge Menschen vor den Altar hier treten, um eine Ehe zu beginnen, dass das ein unmögliches Unterfangen ist, wenn Gott nicht segnet und wenn Gott nicht ein Wunder tut. Und dass alle Dinge, die wir planen, so irrsinnig sind, die gar nie klappen können, weil wir uns ganz falsch selber einschätzen, weil wir diesen Leuten von Babel gleich sind, die so in die Welt hineingehen, das werden wir schon schmeißen. Und sie wachen nicht einmal auf, wie alles misslingt. Gott will nicht zerstören, sondern Gott will Großes. Und lassen Sie mich an dieser Stelle noch einmal ganz klar sagen: Gott will Technik. Gott will große Leistungen. Sagen Sie nicht, Gott ist gegen Hochhäuser. Machen Sie es sich nicht einfach. Unser Gott will eine schöne Welt haben. Er will, dass Menschen denken. Und gerade aus seinem Wort können wir viel davon auch hören, was unser Auftrag ist, in dieser Welt zu wirken. Er gibt uns große Möglichkeiten in der Hand, aber er wehrt uns die falsche Selbsteinschätzung. Als ob wir da so hurtig an die Arbeit gehen können, dann müsste uns das gelingen. wenn wir heute nicht stutzig werden über den großen Errungenschaften unserer Zeit, dass uns das alles nicht glücklicher, nicht reicher, nicht erfüllter gemacht hat. Und dann erzählt die Bibel einfach weiter und der Herr sprach und die Geschichte geht weiter. Da, wo er zerschlägt, er redet zu einem einsamen Menschen, zu einem Mann, Abraham hieß, und ruft ihn und er gibt ihm genau den gleichen Auftrag. Nicht, dass er ein kümmerliches Leben fristet, nicht, dass er sich zurückzieht in irgendwelches Kabüffchen irgendwo hinten in der Welt, sondern er soll ein Licht sein für die Welt und von ihm sollen weite und große Ausstrahlungen ausgehen. Und wir sehen diesen Abraham kurz darauf, wie er sogar in die Weltpolitik eingreift. Wir finden ihn auf einem Schlachtfeld, wir finden ihn fürbittend für die verlorene Stadt Sodom. Wir sehen ihn, wie er unterwegs ist, ja, wie er sogar den Ungläubigen seiner Zeit so viel geben kann, dass er zum Segen für viele wird. Das war Gottes Planung, dass unser Leben weit und groß wird. Ich hatte solch eine Bangigkeit vor dieser Predigt, weil ich einfach dachte, das muss zum Missverständnis reizen, dass Leute sagen, welch ein Glück, dass ich keinen Turmbau zu Babel baue. Gott will, dass sie Großes machen, aber dass sie auf dem richtigen Boden bauen und dass sie sich nicht selber falsch einschätzen. Denn die vielen Dinge, die wir begonnen haben, die sind alle in großen Schwierigkeiten oft geendet. Und wenn Sie in großen Berufsschwierigkeiten stecken oder in Familienschwierigkeiten und sagen, ich weiß nicht mehr weiter, dann wissen Sie, wo die Wendung liegt, nämlich da, wo ich mich anders einschätze. Dann sagen Sie, also dann kann ich eben doch nichts tun und dann tauge ich eben doch nichts. Nein, eben das gerade nicht, sondern Sie haben sich übernommen, so wie wir uns dauernd übernehmen in der Einschätzung, was wir können. Und dort ist dann Abraham, der weiß, ich habe kein Geld, kein Ruhm, keine Macht, keine Freunde, keine guten Beziehungen, niemand, der mich unterstützt. Aber ich habe den Herrn, der neben mir steht und sagt, ich will, Abraham. Und du kannst dich auf meinen Willen verlassen. Und dann geht Abraham los und er weiß, ich werde in der Welt etwas Großes vollbringen. Falsche und richtige Selbsteinschätzung werden sie doch kein Mauerblümchen irgendwo, sondern Gott will Großes durch sie. Sie sollen in die Welt hinein in seinem Namen, aber er sagt ihnen so, ich will. Und damals sagten die Leute, wir wollen. Und das ist der Unterschied, falsche und richtige Selbsteinschätzung. Noch ein letztes, falscher und richtiger Stolz. Haben Sie ein Verhältnis zum Stolz? Viele sagen, ach nein, das wäre ja ganz schlimm, wenn ich stolz wäre. Schade, sind Sie nicht stolz. Sie müssen nur richtig stolz sein. Wissen Sie, wenn man das nicht zugibt, dann schleicht sich doch nur falscher Stolz ein. Damals bei Babel war das ja der Wunsch und das Ziel, wir wollen uns einen Namen machen. Sagen Sie, ach, ich brauche das gar nicht. Oh, wenn einer uns das Lob entzieht, dann bricht bei uns schon alles auseinander. Wenn einer uns kritisiert, wenn einer unseren Ruf zerstört, wir sind alle so empfindsam. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der nicht abhängig war vom Urteil der anderen. Das ist unsere menschliche Not, dass wir das brauchen, einen Namen. Wir brauchen einen, der uns bestätigt. Und wenn uns keiner bestätigt, dann werden wir verunsichert. Und werden wir ganz, ganz verkümmerte Leute, die keinen Mut haben und kein Selbstvertrauen. Einen Namen wollen wir uns machen. Und das ist Babel gelungen. Sie haben sich einen Namen gemacht, der größer war als alles, was wir uns vorstellen können. Diese ungeheure Weltmacht Babel. Ausgerechnet dieses Babel hat Israel später in die Deportation, in die Zwangsarbeit verschleppt. Dort als diese Feuerschrift aufleuchtete an der Wand. Bei Belsazars Gastmahl. Das war Babels Macht. Und dieses Babel hat Jerusalem zum Trümmerhaufen gemacht. Das war ein Namen, unter dem man leiden konnte. Und wo man merkte, wir haben nichts entgegenzusetzen. Eine Weltmacht, gegenüber dem alle unsere Weltmächte eigentlich nur ein Abbild sind. Und nun sagt Gott, ich gebe euch noch einen größeren Namen. Ihr dürft viel stolzer sein als die Babylonier. Was die Babylonier machen, ist doch lächerlich. und was die Welt an Großem aufbaut, und das wird von der Bibel mit der einfachen Bemerkung so weggeschoben, ist doch alles gar nicht groß. Es ist doch alles schon ein von Gott zerstörtes Werk. Und wieder wird unser Blick auf Abraham gelenkt. Und ich meine, Sie können die Babelgeschichte nur lesen in diesem Gegenüber. Babel und Abraham. Dann sagt Gott, ich will dir einen neuen Namen geben. Einen großen Namen. Der ist nicht stolz, der den Namen noch gar nie entdeckt hat. Wir sind nicht dauernd nur die Alten, die von ihrem Versagen herkommen und die von ihrer Schuld reden. Sondern wir haben einen neuen Namen, seitdem Jesus uns angenommen hat und die Schuld ausgelöscht hat. Seitdem ist etwas Großes geschehen. Ich darf den Namen Jesu Christi auf mein Leben schreiben und sagen, ich bin sein Eigentum, weil er für mich starb und das gilt. Und ich bin stolz darauf. Ich bin nicht bloß einfach ein versagender Mensch, sondern ein angenommener, ein Eigentum dieses Herrn, ein Gotteskind. Und ich gehe auf die Heimat zu, wo er auf mich wartet. Jetzt müssen Sie das eigentlich mal durch die Bibel hindurch verfolgen, wie das Menschen in ihrem Leben immer wieder praktiziert haben. Ich denke an den Propheten Jeremia, der für Gott ein Zeuge sein wollte, und dann wird er in große Enttäuschung geführt und er hat keinen Mut mehr zum Leben. Er verzagt an seinem Amt, so wie es Ihnen sicher geht, und sagt, ich tauge nicht und ich bin kein Rechter und ich weiß ja gar nicht, wie es weitergehen soll und ich versage in allen Stücken. Und wenn ich nur nicht geboren wäre, ich habe gar keinen Mut mehr weiterzumachen. Und dann dort in diesem Kapitel 15 besinnt er sich plötzlich und sagt, dein Wort ward meines Herzens Freude und Trost, dein Wort. So wie es zu Abraham sprach, ich habe nichts von dir her als dein Wort und darauf baue ich, du hast mich angenommen. Denn ich bin ja nach deinem Namen genannt. Das ist meine Freude. Darauf bin ich so stolz. Mir ist alles andere längst zerbrochen, so wie es Abraham auch zerbrochen ist. Und selbst von einem frommen Glanz bleibt am Ende bei Abraham nichts mehr übrig. Er ist nicht dieser Mann, der in allen Lagen das Richtige tut. In seinem Leben findet sich Ungehorsam und Schuld. Aber einer, der nach dem Namen Gottes genannt ist. Und nun stehen wir zwischen Himmelfahrt und Pfingsten drin. Und wir sollten stolz werden, dass wir diesem Herrn gehören. Dass wir Leute sind, die Feste feiern können, weil ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und weil sein Heiliger Geist unser Leben ganz verändern will und bei uns kräftig am Wirken sein will, dass wir von hier wegziehen können und sagen, ich weiß, wo ich schwach bin und wo ich stark bin, von der richtigen und falschen Stärke. Da wollen wir was wissen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Darauf führt uns die Babelgeschichte hin. Nicht zur Flucht von der Welt, sondern zum Dienst an der Welt, in der ganzen Stärke, in der ganzen Kraft. Amen. Nun wollen wir vom Lied 95 singen, die Verse 4, 5 und 6. 95. Herr Jesus Christus, wir haben so oft uns auch falsch eingeschätzt und auf Menschenkraft und Menschenweisheit gebaut. Und es ist unser ganzes Denken, das immer wieder um unsere eigene Stärke kreist. Ja, auch unsere Glaubenszweifel, all die Fragen, die wir immer deinem Wort gegenüber haben. Vergib uns diese Schuld und zerschlage du uns alles Eigengemachte, auch alles Selbstgemachte, Fromme, das vor dir nicht bestehen kann. Wir danken dir, dass du uns dieses Wort hast, dass du uns erwählst, dass du uns rufst bei unserem Namen und dass du uns so hoch hinaushebst und uns krönst, indem du uns zu deinen Tischgenossen machst und indem du unser irdisches Leben gebrauchen willst, um hier schon einen Glanz aus deiner Ewigkeit hineinzugeben. Herr, lass uns diesen Ruf immer größer werden, dass wir ihn immer besser verstehen und dass wir deine Zeugen sind in der Welt und auch erkennen, dass du Großes willst in der Welt, Neues, Wichtiges, Zeichen deiner Macht, Zeichen deiner Liebe, Zeichen deines Helfens, Zeichen deiner Gerechtigkeit. Hier bringen wir unsere Aufgaben, in denen wir stehen, unsere Verpflichtungen. Ja, du hast uns auch vieles zerschlagen und wir beugen uns darunter. Aber zeige uns nun den Weg, wie du alles wieder neu machen kannst. Im Gehorsam vor dir und mit dir. Wir bringen dir unsere Familien, unsere Verhältnisse, die wir haben, unsere Gemeinschaften, in denen wir stehen. Lass du uns erkennen, wo wir Frieden stiften können. Hier bringen wir unsere Kinder und alle Schwierigkeiten, die wir hier auch haben, unser Zusammenleben zwischen den Generationen, mit Nachbarn und Freunden, unsere Berufsaufgaben. Herr, setze du uns zum Segen, dass wir anderen ein Segen sein können, weil du uns segnest. Wir bitten dich auch für deine Christenheit. Bewahre uns vor diesem falschen Bild Babels, der Machtkirche. Lass uns einfältig dir allein dienen, dir gehorsam werden und deinem Wort glauben, damit du auch deine Schar dir sammeln kannst aus allen Gruppen und Kirchen, dass wir heute schon Gemeinschaft darstellen können, über alle Grenzen hinweg, weil du uns zusammenführst zur großen neuen Gemeinschaft deiner Kinder. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers vom Lied 96, 7a. Ein Vers, der nur... Sie einladen. Am Dienstagabend haben wir unser Frühlingsfest. Ja, es sind so viele da, die immer ein bisschen traurig sind, dass sie so wenig Kontakt mit uns kriegen. Auch unser Begrüßen am Ausgang, das soll ja nur bruchstückhaft sein für die, die mich noch sprechen wollen oder ein kleines symbolisches Grüßen. Ich freue mich, dass manche von Ihnen das auch benutzen, dass man seinem Nachbarn eine Hand gibt und ein paar Worte redet. Aber ich möchte Sie einladen zu diesem Abend, der gestaltet ist von einigen Gemeindegliedern auch, dem dienen soll der Begegnung. Wir haben nachher auch kalte Buffets gerichtet. Wer noch etwas beisteuern will, der kann nachher mit meiner Frau sprechen. Sie steht unter der Empore dort hinten. Suchen Sie sie, wenn Sie noch was fragen wollen, was benötigt werden könnte. Wir freuen uns aber jetzt am allermeisten, wenn recht viele kommen. Gerade die, die sonst sagen, ich kriege keinen Kontakt, ich werde mit denen nicht richtig warm. Deshalb haben wir diesen Abend. Dann möchte ich Sie einladen, am Freitag in der Stiftskirche um 20 Uhr spricht Michael Green, Studentenpfarrer in Oxford in England. Das ist ein ganz ungünstiger Termin vor Pfingsten, aber gerade deshalb kommt er, weil dort ja das Pfingstjugendtreffen in Bernhausen ist, wo er sprechen wird. Ich habe ihn gehört, denn es ist ein Michael Green in Lausanne und war tief beeindruckt. Er verfügt über ein Temperament, dass ich ihn beneide, der hat mehr. Und da schlafen Sie nicht ein an dem Abend. Und was er tut, ist, dass er uns wieder die urchristlichen Linien aufzeigt. Er spricht an diesem Abend über Gemeinde, die Gott will. Missionarische Gemeinde. Eine Gemeinde, bei der Jesus im Mittelpunkt steht. Wo Christen selber mündige Christen sind, aber die vom Glauben her stark sind, ihren Auftrag auszuüben. Ich möchte Sie dazu einladen und das sollten Sie auch weiter sagen, weil wir lange uns darum bemüht haben, dass Michael Green einmal in Stuttgart spricht. Wir uns freuen, dass das am Freitagabend sein kann um 20 Uhr. Dann ist in unserem Notizenzettel sind zwei Fehler passiert. Ich habe jetzt gemerkt, welchen Falschinformationen ich aufgesessen bin. Kohlsen, der Worte geht, man spricht nur einmal in Stuttgart und nur im CVD, neben offenen Abend. Um 17 Uhr im CVM-Haus an diesem Termin. Der zweite in der Stiftsgemeinde, der stimmt nicht. Wer dahin will nach Pfingsten, muss den ersten Termin an dem Donnerstag nach Pfingsten, 17 Uhr im CVM-Haus, wahrnehmen. Es stimmt auch nicht, dass das Bernhausener Treffen für junge Leute ist, für alle ist, das ist nur für junge Leute. Wenn Sie an einer Pfingstkonferenz teilnehmen wollen, dann lade ich Sie nach Liebenzell zur großen Pfingstkonferenz ein. Wir haben hier an Pfingstfest und Pfingstmontag nur den ersten Gottesdienst um 9:30 Uhr, an Pfingstfest das Abendmahl in der alten Form. Da haben viele drum gebeten, hier mit der Austeilung am Altar. Das können wir sonst nicht tun, weil erfreulicherweise viele sonst am Abendmahl teilnehmen. Dann können wir es hier vorne nicht machen. Das wird aber an Pfingsten sein.